Es ist trüb, es hat sich abgeregnet und wir atmen durch. Und jetzt werden wir erstmal ganz in Ruhe die verschiedenen Nachrichten einordnen mit Sergei Lochthofen, der extra wieder am Telefon ist. Und ich sage erstmal Hallo, Herr Lochthofen.
Hallo, ich habe gedacht, wo ich die Musik hörte, die letzten Klänge von Paul McCartney, sie wollten sich bei mir einkratzen, aber das ist nicht der Fall.
Es war auch ein bisschen so.
Der sich gewünscht
ja,
hat.
Es gab
die letzte Nummer 1 der Beatles, ja,
genau,
richtig. Aber eigentlich müssten sie, die neue Platte ist auch am Wochenende rausgekommen von Paul McCartney, hymnisch von allen gefeiert.
Haben Sie schon reingehört? Haben Sie schon reingehört? The Boys of Dungeon Lane heißt die Platte.
Ist möglicherweise seine letzte. Dungeon Lane, das ist sozusagen eine Straße, wieder Liverpool, fast Penny Lane, aber ja, mir fließt fast eine Träne runter. Ich höre McCartney seine brüchige Stimme. Mit 83 hält sich das alles nicht mehr ganz so gut. Ich hätte ihn auch ein bisschen weniger zum Singen animieren wollen, sondern mehr Sprechgesang, wie es Bob Dylan macht. Aber insgesamt ist es ja schön, dass sich Leute also mit Mitte 80 so aufschwingen. Und auch letztlich, ich habe manchmal das Gefühl, da ist in einem Song mehr Einfall als einem ganzen ESC.
Jetzt haben Sie schon wieder so viele Themen aufgemacht, ich will jetzt nur über Musik sprechen, aber vielleicht können wir noch den kleinen Schlenker machen. Heute ist ja auch Weltkindertag und als diese Single rauskam, The Long and Winding Road 1970, da waren Sie kein Kind mehr, Sie waren Jugendlicher, 17 Jahre jung. Und ich habe mich immer gefragt, Herr Lochthofen, wie waren Sie denn als Jugendlicher, als Kind selbst? Waren Sie so einer mit schulterlangen Haaren und vorher als Kind so ein Rebell oder waren Sie so ein ganz ruhiges Kind?
Also ich war eher ruhig in meiner Art und schulterlange Haare waren damals an der Schule, ob an der deutschen oder an der russischen, unmöglich. Also wir haben ein bisschen Haare über die Ohren gehabt, haben das immer weggekämmt. Der Direktor sah das trotzdem natürlich, gab immer Diskussionen. Das ging dann in den 70er Jahren dann richtig los. Vorher war es sozusagen doch eine ziemlich harte Zeit der Entbehrung für alle, die Rock'n'Roll mochten und lange Haare. Aber dann schon irgendwo, als ich dann Kunststudent war, da war das kein Thema mehr, selbst in Russland.
Aber haben Sie, das letzte Frage dazu, als Kind auf Ihre Eltern anständig gehört? Weil später haben ja ganz viele Leute immer auf Sie gehört. Also wie waren Sie da, was so Respekt vor den Eltern angeht?
Meine Eltern, Vater, Mutter waren getrennt. Das bedauern immer viele und viele fühlen sich immer durch solche Geschichten in der Familie traumatisiert. Ich hatte dadurch eine große Freiheit. Meine Mutter ließ mich gewähren. Mein Vater sozusagen war weit weg. Das hat mich eigentlich, sage ich mal, nicht interessiert. Der Kindertag als solcher war auch damals noch, das hat sich ja alles ziemlich verändert. Heute wird das zelebriert. Heute sprechen erwachsene Menschen im Radio unbedingt über den Kindertag, wenn er halt ist. Aber damals war das alles so nebenbei. Ich glaube, es gab immer mal ein Sportfest da, hier und da. Und sicher war es ein bisschen sozusagen eine Hervorhebung im Alltag. Aber jetzt sag ich mal, große Feiern gab es da nicht. Es war ja auch mit Geburtstagen, zumindest bei mir, nicht so. Man kriegt ein Geburtstagsgeschenk und dann ging das weiter. Heute ist das ja schon, dass die Kinder im Kindergarten schon eine große Party feiern und erst im Kindergarten, dann werden Kinder eingeladen. Das war früher, glaube ich, etwas ruhiger alles.
Also früher war auch ein bisschen mehr Lametta, das stellen wir fest, aber jede Generation erzieht ihre Kinder
genau
anders
weniger.
Und hat eine andere Kindheit. Ja, das können wir
also
feststellen.
Da hat Loriot vielleicht doch ein bisschen, sagen wir, übertrieben an dieser Stelle. Ja,
da hat er richtigerweise ein bisschen übertrieben, da haben Sie recht. Und jetzt sind wir eigentlich bei einem Erwachsenenthema, bei unserem ersten Thema. Wir fangen mal international an. Das ist ja eine Dauermeldung, der Krieg der USA gegen Iran. Und jetzt, man muss ja immer gucken, wie ist der letzte Stand. Es gibt wieder neue Angriffe trotz Waffenruhe. Also sowohl USA als auch Iran melden Militärschläge im Golfraum. Ich frage mich da mal, Herr Lochthofen, was ist da eine Waffenruhe wert und geht es hier auch um Strategien? Veralbert hier einer den anderen oder wie ist das zu bewerten?
Sie haben alles richtig genannt, was dazu gehört. Also wir hatten ja die letzte Sendung damit beendet, dass ich sozusagen als gute Nachricht angeboten habe, dass doch vielleicht diese Woche der entscheidende Durchbruch bei den Gesprächen zwischen den USA und Iran stattfindet. Es deutet da vieles darauf hin, nicht so sehr Trump sein Hin und Her und das Ganze und die Iraner, aber es gab eine ganze Reihe seriöser Menschen, also ich habe die New York Times zitiert, die ging schon davon aus, dass der Vertrag eigentlich ziemlich weit gediehen ist und dass man mehr oder weniger doch endlich zur Ruhe kommen will. Aber das hat nicht stattgefunden. Heißt ja nicht, dass das, was wir besprochen haben, falsch war, sondern der Vertrag kann ja durchaus liegen. Aber tatsächlich, hier geht es um Taktik. Es ist eine iranische Regierung, die geschlagen ist. Also die Mullahs sind geschlagen. Aber sie führen trotzdem die Amerikaner an der Nase herum, weil sie müssen auf ihre Bevölkerung keine Rücksicht nehmen. Denen ist das vollkommen egal, ob da noch mehr zerstört wird, ob die Menschen am Hungertuch nagen, ob die Wirtschaft völlig ruiniert ist. Sie fühlen sich ziemlich sicher, gerade auch in so einer Kriegssituation an der Macht, und sehen natürlich, wie nervös der Trump auf der anderen Seite wird mit Blick auf die Wahlen im November. Er bereitet zwar den nächsten Coup vor, ich meine, wir dürfen das nicht aus dem Auge verlieren, er will höchstwahrscheinlich das Gleiche wie in Venezuela in Kuba vollziehen. Das heißt, einmarschieren, möglicherweise die Spitze stürzen oder den Druck so weit erhöhen, dass aus innen heraus, was in Kuba sehr unwahrscheinlich erscheint, zumal wir uns ja ein bisschen mehr mit Kuba auskennen, vielleicht als die Amerikaner sogar. Mhm. Das heißt, da gibt es einen größeren Widerstand mit Sicherheit. Aber er versucht natürlich mit Blick auf diese Wahlen, das eine vom Tisch zu räumen und das andere zu präsentieren als großer strahlender Sieger. Und setzt noch weiterhin auf solche, sagen wir, abenteuerlichen Kriegsverbrechen in der Öffentlichkeit. Das ist meine Idee an dieser Stelle. Und die Iraner merken, dass er nervös wird, dass er sozusagen den Irankrieg irgendwie beenden muss, nach außen hin gesichtswahrend als Sieger, als schönster, größter Sieg, den je Amerika errungen hat. Das wird er uns alles erzählen. Und sie versuchen, das rauszuzögern. Die juckt das nicht, ob ihre Bevölkerung noch ein Jahr lang unter Bomben oder unter sehr schweren Wirtschaftsbedingungen leben muss.
Eine Anmerkung, eine Frage dazu, also die Anmerkung, die Wahlen, das bezieht sich, die Sie jetzt meinen, für Sie ist das selbstverständlich und für mich vielleicht auch, aber das sind die Kongresswahlen in den USA im November, also sind jetzt keine Präsidentenwahlen, für die, die jetzt kurz denken, Moment, was sind da für Wahlen, also der Senat wird teilweise neu gewählt und das Repräsentantenhaus, das also im Blick. Und die Frage ist natürlich, wie ist dann ein möglicher Schlusspunkt bei diesem Konflikt, bei diesem Krieg? Es ist ja ganz oft so, USA marschiert ein, ist wieder draußen und das Land bleibt jeweils zerstört zurück.
Das ist der ganz normale Zustand der Dinge. Natürlich ist der Schlussstrich im Punkt nicht einfach zu setzen. Die Iraner wissen, dass wenn sie ihr Atomprogramm aufgeben, das heißt das Streben nach einer Atombombe, sie weiterhin im Mittelmaß versinken, wirtschaftlich und auch natürlich militärisch. Also ihre Machtmöglichkeiten sind dann begrenzt. Sie sehen ja das Beispiel Nordkorea, das heißt, der verrückte Diktator dort mit seinen Atomwaffen wird natürlich von allen bis zu einem gewissen Grad sehr ernst genommen, weil er natürlich auch Chaos anrichten kann damit. Und insofern ist auch das die Idee, die Trump vorantreibt, das ist eine amerikanische Idee, grundsätzlich sozusagen den Iran daran zu hindern, dass er Atomwaffen bekommt. Wir haben schon eine Welt, die sehr destabil ist. Wir wissen auch, dass dort Konfliktpotenzial ist, nicht nur mit den Israelis, auch insgesamt zwischen Schiiten, Sunniten und allen, die da sind. Das heißt, natürlich ist das ein lohnenswerter Aufwand, das zu betreiben, aber die Mittel, die man einsetzt, dieser Krieg und auf Kosten auch der Bevölkerung, das ist aus meiner Sicht doch, es steht in keinem Verhältnis. Und insofern, die Iraner werden bis zuletzt versuchen, ihr angereichertes Atom-Uran zu behalten, möglicherweise daraus auch schon parallel etwas zu basteln, eine sogenannte dreckige Bombe oder irgendwas in diese Richtung, und auf diese Art und Weise sozusagen die eigene Bedeutung und die eigene Macht stärken. Aber die Amerikaner, ich glaube, es wird sehr schwer für Trump sein, irgendein Wisch, den er da unterschreiben will, als Sieg zu verkünden. Außerhalb, wenn das nicht erreicht wird, dass die Iraner keine Atomwaffen bauen können.
Beginn mal ins Inland und da frage ich den Chefredakteur in Ihnen, den ehemaligen Chefredakteur in Ihnen, und zwar die Debatte um Friedrich Merz und den möglichen Kanzlertausch, was jetzt irgendwie so eine mediale Debatte ist. Ja, tritt jetzt Friedrich Merz als Kanzler möglicherweise zurück und kommt dann ein anderer? Also Friedrich Merz selbst bezeichnet diesen Streit und Kanzlertausch als Nebendebatte. Wie hätten Sie das beurteilt als Chefredakteur? Sind das so typische Nebelkerzen? Das haben wir doch wahrscheinlich schon wieder nächste Woche vergessen, die Debatte.
Naja, sie haben dem Kanzler schon die eigenen Leute ins Knie geschossen. Das ist gar keine Frage. Das heißt also, sowas geht nicht vorbei, abgesehen von der Eitelkeit und der Selbstsicht für eines führenden Machtmenschen. Das ist schon sozusagen der Versuch, ihn weiter zu destabilisieren. Wir haben ja eine Situation, die CDU braucht sich ja nur in Europa umzuschauen. Eine Partei wie die Union gibt es in der Form von gar nicht mehr weit und breit. Das heißt, in Italien, in Frankreich, überall hat sich das völlig verändert. Das konservative Lager hat sich aufgespalten in Nationalisten, Faschisten und was auch immer. Und sagen wir, die CDU hatte noch lange Zeit die Möglichkeit gehabt, die hat zwar bei der letzten Wahl nur 22% geholt, also die CSU hatte ja noch 6 dazugegeben. Ja. Das ist ja auch schon nicht mehr viel, aber diese Partei, die überhaupt sozusagen den Kanzler stellen kann in dieser Form, die gibt es fast nicht mehr. Schauen Sie mal, wie kläglich die in Frankreich aussehen und wie kläglich die in Großbritannien aussehen. Das heißt, dazu kommt, und das ist bei den anderen auch passiert, eine ständige innere Zermürbung. Wir haben eine Merkel-Spätphase gehabt, wo in der CDU schwer gemault worden ist, vor allem auf dem rechten Flügel. Wir haben eine Kramp-Karrenbauer gehabt, die abgesetzt worden ist. Thüringen war da sehr stark beteiligt. Auch die Leute vom rechten Flügel, die auch bereit sind, mit der AfD beispielsweise zusammenzuarbeiten. Inzwischen wäre das ja eine Minderheitsposition. Und wir haben den Laschet, den sie weggeknallt haben, und haben also auf diesen März zugearbeitet und sind sie wieder mit ihm unzufrieden. Das heißt, in der CDU gibt es viele Leute, das ist für uns leider eine schlechte Nachricht, die überhaupt den Ernst der Lage ihrer Partei, aber auch Deutschlands nicht erkannt haben. Denn die ganzen Krisen, die Wettbewerbssituation, vor allem mit China, führt ja dazu, dass unser ganzes Wohlstandsmodell in Frage gestellt wird. Und wenn ich in dieser Zeit vor allem damit beschäftigt bin, Innereien zu klären und Scharfschützen anlege auf den Spitzenmann, das ist natürlich sehr, sehr dumm. Und es kommt dazu, dass Leute in der Führungsspitze wie Spahn oder wie der Herr Lindebach, der Generalsekretär, der für mich der beste Comedian im Augenblick ist, wenn der auftritt, bin ich immer sehr heiter, also wenn ich das höre, allein den Ton, den Mimik dazu, also ich finde toll, ja, dass die einfach sozusagen den Kanzler tagelang haben im Regen stehen lassen. Also es ist schon kein guter Zustand, den die CDU da bietet, und ich glaube nicht, dass das nur eine Tagesgeschichte ist.
Und zur Erinnerung, Friedrich Merz ist ja noch bis 2029 Kanzler, Stand jetzt, und also ich höre jetzt bei Ihnen raus, also egal, was sozusagen die Meinung über Friedrich Merz direkt ist, aber eine Partei sollte schon in solchen Zeiten einfach geschlossen dastehen. Und egal, was man intern vielleicht denkt.
Naja, die Menschen, die da diese Diskussion betreiben und die auch fordern, also zum Beispiel, also wird ihm ja auch seitens der eigenen Rechten in der Partei vorgeworfen, dass er nun die Schulden ausgeweitet hat. Also in welcher Welt leben die überhaupt, sage ich mal? Da draußen sind mehrere Kriege, mehrere Krisen. Wir haben mit unserem Wirtschaftsmodell zu tun. Wie gesagt, China ist ja nicht nur so, dass sie, sage ich mal, fröhlich weiterhin unsere Waren haben wollen. Die sind auf wesentlichen Märkten, Maschinenbau und Chemie beispielsweise, nicht nur Automobilindustrie, wo es alle sehen, sind die inzwischen Konkurrent geworden. Das heißt, es wird sehr schwer sein, den Platz zu behaupten und dadurch auch den Wohlstand zu halten. Und in dieser Situation zu glauben, dass man das alles durch striktes Sparen erreicht, das ist absurd, sage ich mal. Aber sie wollen, wie so kleine Kinder, legen sich auf den Bauch, auf die Straße und schreien, sie wollen das haben, was sie sich vorstellen, wie es einmal in der Bundesrepublik gewesen ist. Es ist natürlich absurd, sowas auch früher nicht, unter Kohl nicht und auch unter Adenauer nicht.
Ich habe zwei Thüringer Themen mindestens noch. Ich habe jetzt mal die Zeitungen reingeholt, also zwei Ausgaben Ihrer alten Zeitung, der Thüringer Allgemeine. Am Wochenende ist großes Thema die Auslandsreise des aktuellen CDU-Ministerpräsidenten von Thüringen, Mario Vogt, in Indien. Und das bestätigt mal wieder auch das, was Sie aber regelmäßig sagen. Wir werden an den Punkt kommen, an dem wir erstens zu wenig Thüringer sind und zum Zweiten zu wenig Fachkräfte haben. Es geht nämlich darum, Fachkräfte in Indien zu finden. Im Grunde erinnert sich ein bisschen daran, was Bodo Ramelow vor ein paar Jahren in Vietnam gemacht hat. Da ging es um den Pflegebereich für Fachkräfte. Also sicherlich prinzipiell ein richtiger Schritt. Ich frage mich immer nur, Fachkräfte gewinnen auf der einen Seite aber immer auch im Auge behalten, dass die Menschen, die dann hierher kommen, sich auch wohlfühlen. Ich weiß nicht, was Thüringen inzwischen für ein Image hat. Also ob das alles so gelingt. Wie sehen Sie das?
Thüringen speziell wird höchstwahrscheinlich nicht auffallen, da sind wir einfach zu klein. Also wir haben unser schönes, größtes Thüringen aller Zeiten und aller Erden. Aber in Indien ist das nicht meine Vorstadt von der richtigen Stadt, also die Bevölkerung. Trotzdem ist Deutschland, hat es traditionell in diesen Regionen also einen guten Ruf, und da sollten wir dran anknüpfen. Ich glaube eher, wenn überhaupt jemand etwas wahrnimmt, das ist der Osten, und der Osten gilt als fremdenfeindlich. Das heißt also, ich glaube schon, dass es eine Wahl gibt, wenn eine indische Fachkraft die Wahl hat, nach Baden-Württemberg zu gehen oder nach Sachsen oder nach Thüringen oder jetzt Sachsen-Anhalt, wo die Wahlen sind. Und da wissen wir ja nicht, was die Wahlen für einen sozusagen Impuls nach außen hin aussenden, dass man einfach den Westen nach wie vor vorzieht. Und schon wieder sind wir dann im Nachteil, auch wenn wir selber ihn verschuldet haben. Das heißt also, wenn man in einem Land lebt, in Sachsen-Anhalt spitzt sich das ja gerade jetzt mit der Wahl im Herbst zu, wo eine Regierung möglicherweise an die Macht kommt, die grundsätzlich Fachkräften auch aus dem Ausland die Tür schließt, dann werden wir einfach hier aussterben. Das ist die Tendenz, ja. Und wir werden viele wichtige, fürs Leben wichtige, Sie haben gerade die Pflege angesprochen, Bereiche gar nicht mehr erledigen können. Schauen Sie in die Stadt, wenn Sie gehen, die ganzen Bäcker, Gaststätten, alle müssen zumachen, wenn wir nicht auf zum Teil billige Arbeitskräfte aus dem Ausland zurückgreifen könnten, die hier bereit sind, auch die nicht so gut bezahlte Arbeit zu leisten. Das heißt, es ist absurd, worüber wir uns in Thüringen unterhalten. Wir sterben gerade aus und reden darüber, dass wir auf keinen Fall möglicherweise Menschen hier in die Gegend zu uns lassen. Das heißt, ja, wir sind auch nicht nur Opfer an dieser Stelle, sondern Mittäter, einfach die ostdeutschen Länder. Sie haben ihre Wettbewerbssituation selbst verursacht, verschlechtert.
Wir müssen mal schauen, wie das weitergeht. Und Sie haben im Grunde auch im großen Teil meine Frage beantwortet, weil in der Tat auch mein Gedanke ist, ich arbeite hauptberuflich in der Pflege. Ich habe mit afrikanischen Kollegen zusammengearbeitet, mit afghanischen Kollegen. Und zunehmend ist nicht das Hauptthema, aber zunehmend ist schon Thema, wie entwickelt sich auch dieses Bundesland und in welche Richtung geht das politisch. Und da machen sich Leute schon Gedanken. Und das war mein Gedanke, als ich jetzt diese Meldung gelesen habe, dass man auf der einen Seite richtigerweise sagt, wir brauchen diese Fachkräfte. Auf der anderen Seite, Sie haben es ja eben schon beantwortet, gibt es eben dieses Imageproblem. Und ich frage mich natürlich, wie weit das bis Indien dringt, ne? Ob die wissen, dass in Thüringen die AfD so stark ist zum Beispiel oder wo die CDU hingeht.
Es können ja ein paar Leute, die in der Wirtschaft etwas zu entscheiden haben oder in der Pflege oder die können ja nach Indien reisen, nun wird sie kaum jemand zur Kenntnis nehmen. Ein Ministerpräsident vom Titel her, einfach von der Höhe her, ja, der ganzen, wird natürlich anders hofiert, als wenn ein paar Leute kommen und sagen, habt ihr nicht noch ein paar Arbeitskräfte für uns? Ja, das heißt, natürlich ist das schon richtig, das ist ein Teil der Hauptarbeit eines Ministerpräsidenten, draußen zu schauen, erstens für Zusammenarbeit, für Exporte zu sorgen, aber gleichzeitig auch, und das demografische Problem wird in Ostdeutschland viel schärfer sein als in Westdeutschland, weil die Westdeutschen auch mit ein bisschen mehr Geld in Baden-Württemberg auch die guten Leute aus Thüringen nach wie vor bekommen. Schauen Sie sich doch mal an, die Entvölkerung in Ostthüringen. Aber die hat natürlich auch mit der politischen Situation dort zu tun. Welcher, sagen wir, vernünftige, gebildete Mensch, Lehrer, Arzt geht nach Ostthüringen, wo dann seine Kinder möglicherweise in einer Klasse sitzen, wo die Hälfte Nazis sind? Das macht keinen Spaß. Das heißt, dann geht man lieber woanders hin. Und da werden die natürlich wieder schreien und wir sind Opfer und man hat uns ganz schlecht behandelt. Nein, man hat es selbst nicht in der Hand gehabt, man hat es in der Hand gehabt und hat es nicht genutzt.
Ein anderes Thüringer Thema, da frage ich Sie als Nachrichtenmensch, wir haben es immer wieder thematisiert. Es gab nun eine Einigung beim Theaterintendantenstreit um den jetzt ehemaligen, kann man wirklich sagen, Theaterintendanten von Erfurt, Guy Montavon. Das wurde im Stadtrat jüngst beschlossen, also auch schon wieder anderthalb Wochen her. Und vielleicht, also neben der Tatsache, was Sie immer gesagt haben, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, trotzdem die Tatsache auch mal die mediale Welt mit reingenommen. Die Thüringer Allgemeine hat hier ihre Hausaufgaben gemacht, aber ich überlege, es war teilweise bundesweit sogar ein Thema und jetzt hat man es fast gar nicht mitbekommen. Oder habe ich einfach zu wenig gelesen und geschaut?
Naja, das ist ja oftmals so. Das bläst sich auf und dann, wenn dann das Resultat vorliegt, ist die Luft raus aus der ganzen Sache. Ich finde es auch, dass es relativ merkwürdig abläuft, dass hier Summen, die fast an die 2 Millionen heranreichen, wenn man das alles zusammenzählt, was damit zusammenhängt, was zu zahlen ist, an Abfindungen, an Nachzahlung von Gehalt und so weiter. Das geht ja alles nicht aus irgendeiner Schatulle, die man sozusagen zufällig auf der Straße findet, sondern das geht ja aus dem Kulturbereich raus, ja, und dort wird einfach gestrichen. Also insofern sage ich jetzt mal, finde ich das nach wie vor merkwürdig, wie das hier so abläuft und ich glaube, es gibt ein großes Interesse aller, die daran beteiligt waren, das leise zu entsorgen, damit da keine Diskussionen geführt werden. Wir sind fast die Einzigen, die daran erinnern. Und gleichzeitig finde ich ja auch natürlich, Sie sagen, Schularbeiten gemacht, ein Armutszeugnis aller, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass wir nach wie vor nicht wissen, was in diesem Bericht steht, der da für viel Geld verfasst worden ist. Das heißt, keiner von uns kann sagen, ich habe nur Auszüge gesehen, die waren relativ harmlos. Vielleicht hat man sie mir auch nur gezeigt, weil sie harmlos waren. Das heißt, keiner kann richtig sagen, was ist denn die Substanz dieses ganzen Streites gewesen? Also wir wissen, um die Vorwürfe, wir wissen um diese völlig unkluge Entscheidung der Politik, die Verantwortliche für die
Gleichstellungsbeauftragte.
Gleichstellung, ja, sie zu entlassen, das konnte nur ein Fehler sein, ja, mit Folgen. All das wissen wir, aber wir wissen nicht die Substanz. Wir wissen nach wie vor nicht, welche Vorwürfe, wer hat was gesagt. Und wir sind ja auch in einem Unternehmen tätig, da wird viel gequatscht. Das heißt also, es gibt manchmal Gründe zu sagen, ja, das ist ernst. Und es gibt manchmal Gründe zu sagen, ja, meine Lieben, wo Menschen zusammenarbeiten, gibt es natürlich auch immer Nebengeräusche, ja, in jeder Hinsicht. Was ist nun in der Substanz passiert? Und nach wie vor wissen wir das nicht. Und das finde ich ja doch ein Armutszeugnis aller, die an dieser Stelle recherchieren. Also man hat schon mal einen Skandal und hat die Basis nicht gefunden. Also das finde ich schon interessant an dieser Stelle. Wobei, es gibt auch gute Nachrichten an dieser Stelle. Ich habe jetzt.
Es ist schön, wie Sie schon wieder gehört, das Zepter die Hand nehmen, Herr Lochtow. Ich wollte gerade fragen, gibt es denn auch gute Nachrichten? Darf ich die Frage, wie ist es so tun, als ob ich die Frage stelle? Haben Sie noch eine gute Nachricht für uns?
Ich habe sogar zwei. Ich habe erstmal die gute Nachricht zum Theater. Wenn ich es richtig verstehe, hat das Theater im Rahmen dieser ganzen Dinge, die da stattfinden, durch gute Auslastung, höchstwahrscheinlich Domfestspiele, aber auch darüber hinaus, 1,3 Millionen plus gemacht.
Oh, das ist wirklich gut.
Das ist für ein Theater
in heutigen Zeiten im Jahr 2026.
Trotz dieser ganzen schrecklichen Geschichten drumherum, dass das trotzdem das Theater in der Substanz läuft, finde ich eine sehr, sehr gute Nachricht für diese Stadt, ja. Und die zweite gute Nachricht wäre, das merken die meisten Leute gar nicht, aber die Reallöhne sind in den ersten 3 Monaten trotz all der Krise, Kriege, der Automobilindustrie, dem ganzen Druck um 1,5% gestiegen. Das heißt, die sind so gestiegen, dass wenn man die Inflationsrate, die etwas höher ist, rausrechnet, immer noch 1,5 plus sind. Das ist in dieser Zeit bemerkenswert, das ist in der Welt nicht sehr oft.
Also hat Friedrich Merz doch alles richtig gemacht. Sie
können sich ja erinnern, ich habe ja immer dagegen gewettert, dass der Merz, weil er für mich wirklich ein Mann von gestern ist, aber in der Praxis erweist er sich viel offener, also viel flexibler als die Ideologen, die ihn in den Kampf geschickt haben seinerzeit. Die kommen damit nicht zu Rande. Und das heißt, die Krise in der CDU, die kann uns schon noch auch mal viel Geld kosten und viel Nerven, wenn die weiter so machen und nicht in der Lage sind zu sagen, ja, jetzt sind wir ein Jahr an der Macht. Ich meine, was kann man da ändern, wenn man eine Koalition hat? Das geht relativ langsam. Jetzt arbeiten diese ganzen Kommissionen, ist ja schon eine Möglichkeit sozusagen, den Druck aus der ganzen Situation zu nehmen. Also das heißt, wir brauchen auch ein bisschen Zeit. Normalerweise sagt jeder, 4 Jahre Kanzlerschaft, um Reformen zu machen, sind viel zu kurz. Wenn wir irgendwas hinkriegen in diesen 4 Jahren, da sind wir schon gut.
Herr Lochthofen, ich wollte es gerade sagen, mit diesen positiven Meldungen, aber so positiv war das ja jetzt gar nicht die letzten Sätze. Wir schauen mal, wohin die Reise geht, so eine ähnliche Phrase, mit der ich jetzt ende. Herr Lochthofen, kommen Sie gut durch die Woche. Wir hören uns wieder am kommenden Montag im Espresso-Plausch. Erstmal vielen Dank für das Gespräch.
Ich würde mich freuen.
Tschüss.
Tschüss.